die Mutter aller Sprunginnovationen ist saubere Energie so billig, dass man sie nicht mehr abrechnen braucht. Damit löst du schon mal einen ganzen Sack anderer Probleme. Übrigens auch ein Ernährungsproblem, ein Wasserproblem, ein Luftproblem. Das würdest du alles damit lösen.
Gerade Transfer an Hochschulen oder von Hochschulen in die Gesellschaft hinein hat immer noch ein Strategie- und Anerkennungsdefizit.
Wir führen ja auch oft Gespräche mit Wagniskapitalgebern. Ich als der Prof bin das Problem von Anfang an. Und das ist ja auch ganz klar, auch die Universität mit ihren ganzen Problemen, ja, Verwaltungsaufwand und so weiter, das ist einfach kein gutes Investmentobjekt, wenn man so mag. Und das zusammenzubringen ist, glaube ich, die eigentliche Herausforderung. Auch diese klaren Situationen zu erzeugen, in der so ein Start-up einfach flügge wird, sich komplett loslöst und dann vielleicht auch antagonistisch ist sozusagen, es allen zeigt und reich werden kann. Ja, dass man es in der Region dem Bosch zeigt oder sowas. Stattdessen steckt man diese Leute in die Programmierabteilung von irgendwelchen Firmen hinein. Und die zerreiben sich dann halt über die Jahre in ihrer Kreativität, müssen dann den ganzen Chefetagen erklären, was ihre Ideen sind, dem ganzen Stirnrunzeln die ganze Zeit begegnen, müssen sich gefallen lassen, wieso hängen sie die ganze Zeit an ihrem Handy ab.
Ich glaube, dass wir ganz, ganz dringend diese Art, wie wir Bildung gestalten, egal ob im schulischen Bereich oder im hochschulischen oder im Ausbildungsbereich, komplett neu denken müssen. Weil wir sonst wirklich eine ganze Generation verlieren an eine Zukunft, die sie überfordert. Wir sehen das ja heute schon an allen Ecken und Enden, und diese Überforderung führt zu Angst und Rückzug und zu einer Art von Denken, die wir einfach nicht haben wollen und die wir uns auch nicht leisten können. Was wir eigentlich brauchen, sind Menschen, die mit Mut, mit Selbstbewusstsein, mit Neugier und einem Unternehmergeist auf ihre eigene Zukunft schauen. Wenn ich vor Problemen stehe und die Erfahrung gemacht habe, dass ich gut darin bin, Probleme zu lösen, dann werde ich mich dieses Problems annehmen. Dann werde ich vielleicht sogar Probleme suchen als Herausforderung, weil ich daran wachse und weil ich Spaß daran habe, mich an solchen Themen abzuarbeiten.
Wir brauchen Gründungssensibilisierung und Gründungsqualifizierung, um auch jungen Menschen Lust zu machen, zu gründen, um wirklich einen Beitrag zu leisten, dass mehr Forschung auch in die Anwendung kommt.
Herzlich willkommen beim Think and Do Podcast auch von mir. Danke für euer Interesse. Mein Name ist Corinna Niebuhr. Wir forschen in Deutschland extrem gut, gerade in den sogenannten Schlüsseltechnologien wie künstliche Intelligenz, Biotechnologie oder Quantentechnologie. Dann aber fängt paradoxerweise kaum jemand etwas Revolutionäres damit in der Praxis an. Warum ist das so? Welche Rolle spielen dabei die Universitäten und Hochschulen? Und wie könnte es besser gehen? Darum geht es in dieser Folge. Wir hören Expertinnen und Pioniere, die hier tief involviert sind. Menschen, die Gründung und Transfer aus Hochschulen heraus in die Praxis möglich machen. Menschen, die darüber forschen, die selbst Startups gegründet haben, oder Studierende schon früh im Studium Fähigkeiten rund ums Gründen beibringen. Deutschland braucht mehr Gründerinnen und Gründer. Denn die wirklich großen Innovationen, die die Welt verändern, entstehen häufig in Startups und weniger in etablierten Konzernen. Man nennt solche Innovationen auch Sprunginnovationen. Die Erfindung des Motors zum Beispiel war eine Sprunginnovation. Auch das Smartphone ist eine. Für den Fortschritt und den Wohlstand eines Landes sind solche Innovationen immens wichtig. Darüber sprach Rafael Laguna de la Vera im Forschergeist. Es ist ein weiterer Podcast des Stifterverbandes. Rafael Laguna de la Vera hat tiefe Einblicke in die hiesige Gründerszene. Er ist der Gründungsdirektor der Bundesagentur für Sprunginnovation, kurz Sprint. Diese Agentur wurde 2019 ins Leben gerufen, um hochtalentierte Erfinderinnen und Erfinder aus der bürokratischen Enge herauszuholen und mit Wagniskapital zu versorgen. Hierfür entwickelt die Sprint Förderstrukturen, in denen diese klugen Köpfe mit ihren revolutionären und vielversprechenden Ideen große Risiken eingehen und radikal anders denken können. Rafael Laguna de la Vera beschreibt im Forschergeist, warum das wichtig ist.
Wie ist es denn in 10 oder 20 oder 30 Jahren? Auf welchen Sprunginnovationen basiert denn dann unser Wohlstand? Wir sehen ja, dass jede Industrie irgendwie angegriffen wird, auch durch die Digitalisierung, dass neue Technologien häufig nicht von den Großkonzernen, die in dem Bereich tätig sind, auch wirklich in Einsatz gebracht werden, weil man in so tiefen Pfadabhängigkeiten mit den alten Technologien steckt, dass man das Neue erstmal gar nicht wahrnimmt, ne, und dann drüber lacht, ne, so nach Gandhi, ne, und es ignoriert, ne, und so weiter, bis dann der Herr Tesla in Grünheide eine Factory hinbaut und man sagt, ups, ne, jetzt wird's aber Zeit, dass wir uns mal bewegen. Ne? Und die Pfadabhängigkeit war halt der Verbrennungsmotor, weil wir haben ja so viel Know-how und deswegen wollen wir Verbrennungsmotoren bauen und so. Ne? Das heißt also, auch unsere Kernindustrien sind nicht unbedingt in 100 Jahren noch so da oder in 50 oder in 30 oder vielleicht sogar in 10.
Damit wir nicht zurückfallen, sollten Europa und Deutschland große Innovationen selbst hervorbringen. Doch das klappt noch nicht gut genug, wie Gesa Mitschaika beschreibt. Sie ist Mitgründerin des Auxo Female Catalyst Fund in Berlin und kennt sich bestens in der Start-up- und Wagniskapitalszene aus.
Wichtig zu wissen ist, wenn man in Deutschland das Thema Patente und Veröffentlichungen sich anguckt, dass wir da im internationalen Vergleich sehr gut dastehen. Wir haben aber tatsächlich bisher ein Problem, dass wir den Transfer in den Markt nicht hinbekommen. Das heißt, es werden diese tollen, innovativen Ideen generiert, aber der Transfer und die Übersetzung in marktfähige Produkte und Dienstleistungen gelingt uns noch nicht in der Form, in der es sollte.
Hierfür sind auch die Universitäten und Hochschulen verantwortlich. Dietmar Harhoff ist Direktor am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb in München und zudem Professor für Entrepreneurship und Innovation an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Im Sprint-Podcast vergleicht Dietmar Harhoff unsere aktuelle Zeit mit der Zeit zwischen 1850 und 1870. In diesen beiden Dekaden passierten laut Harhoff plötzlich in vielen Wissenschaftsbereichen Durchbrüche, was damals dazu führte, dass neue Konzepte von vielen Seiten aus auf die Menschen einprasselten. Heute sei dies ähnlich, erklärt Dietmar Harhoff im Sprint-Podcast. In der Quantentechnologie, bei der künstlichen Intelligenz, im Bereich Big Data oder Cybersecurity zeichneten sich bereits Durchbrüche ab. Die Dinge kommen wieder in Bewegung. Das erzeuge Instabilität, sagt Harhoff. Es entstehe aber dadurch auch das Potenzial für sehr weitreichende, radikale Innovationen, also für Sprunginnovationen. Nicht nur Dietmar Harhoff mahnt, dass Deutschland diese Chance nicht verpassen sollte. Auch der Präsident des Stifterverbandes, Michael Kaschke, tut es. Michael Kaschke hat schon dreimal erlebt, dass Deutschland bei einer Technologie in der Forschung zwar weltweit führend war, dann aber den Anschluss verloren hat. Bei den Halbleitern war es so, bei der Photovoltaik war es so und nun auch bei der Batterietechnologie. Deutschland sollte dringend mehr aus seiner Forschungsstärke herausholen, sagt Michael Kaschke. Der Stifterverband setzt sich deshalb auf unterschiedlichen Ebenen intensiv für eine bessere Innovations- und Gründerkultur ein. Wie genau, dazu kommen wir etwas später. Hören wir zunächst, was Dietmar Harhoff rät, einer der wichtigsten Innovationsforscher Europas.
Ich bedauere zum Beispiel, dass sich in Deutschland Hochschulen als exzellent bezeichnen können, selbst wenn sie im Transfer ganz, ganz wenig tun. Ich glaube, das ist nicht mehr zeitgemäß. Es gehört einfach dazu, auch die Umsetzung des Wissens in Startups beispielsweise mit zu unterstützen. Das heißt jetzt nicht, dass alle Professorinnen und Professoren gründen müssen. Ich glaube, das wäre völlig daneben. Aber wir sollten es den Studierenden, den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern leichter machen, das zu tun. Das Wissen liegt vor. Wir haben diese Ressource in Deutschland. Wir müssen jetzt die Gründung selbst erleichtern. Der Handlungsbedarf in Deutschland ist in allen Bereichen zu spüren. Also bei den Universitäten, bei den Hochschulen der angewandten Wissenschaften, aber auch bei den außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Ich glaube, die Potenziale für Gründungen, die wir haben, werden durch die Bank noch nicht voll ausgeschöpft.
Was kann Gründungen erleichtern, vor allem mit Blick auf die Hochschulen? Andreas Pinkwart war früher nordrhein-westfälischer Wissenschafts- und Wirtschaftsminister und ist heute Professor für Innovations- und Technologiemanagement an der TU Dresden. Sein Rat lautet, wer eine gute Gründerkultur auf dem Campus etablieren möchte, sollte dort nach Vorbildern suchen.
Ich denke, wir haben einfach in den letzten Jahren auch gesehen, welches Potenzial in unseren Hochschulen vorhanden ist, um neue Unternehmen entstehen zu lassen, neue Arbeitsplätze auch zu errichten. Und dieses Potenzial, das gilt es natürlich zu nutzen. Und dafür brauchen wir auch eine Gründungskultur an den Hochschulen. Und die muss auch Gesichter haben, die muss sich an Menschen festmachen lassen. Und das ist großartig, wenn wir Professorinnen und Professoren haben, die hier vorangehen, die selbst gründen. Und mit der Anzahl von Professoren und Professoren, die dann auch wirklich öffentlich gemacht haben, dass sie gegründet haben, ist auch die Schwelle geringer geworden im wissenschaftlichen Bereich. Erst recht dann, wenn exzellente Universitäten mit exzellenten Professoren auch hervorragende Gründungen machen, um deutlich zu machen, Exzellenz in der Forschung und Unternehmensgründung schließen sich nicht aus, sondern bedingen sich vielfach sogar in sehr positiver Weise.
Auch Rubina Zernbreuer berichtet, dass der Transfer an Hochschulen hier und da noch ein Imageproblem hat. Sie leitet das Transfercenter an der Universität Stuttgart.
Ich glaube, es ist gar nicht so schwierig, insgesamt das zu gestalten. Erstmal braucht man einen Willen überhaupt, ja, zu Transfer. Oft ist es ja noch ein bisschen ehrenrührig. Die Forschenden denken, sie sind keine guten Forschenden, wenn sie auch noch Transfer machen. Ich glaube, da muss man auch so ein bisschen an diesem Klischee arbeiten und zeigen, was Transfer eigentlich alles kann.
Das Thema Gründung und Wissenstransfer ist Studierenden und Forschenden vielerorts eher fremd als vertraut. Und auch Professorinnen und Professoren sollten viel tiefer in die Thematik eintauchen, damit sie sich selbst vorwagen. Alex von Frankenberg ist Geschäftsführer des Hightech-Gründerfonds in Bonn. Er tauscht sich oft mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus und berichtet von einem Missverständnis.
Wie kann man Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler motivieren, diesen Schritt aus der Forschung raus in die Gründung zu machen? Die Forscherin, die weiter forschen will, die auf den ersten Blick ist die gar nicht die richtige Gründerin. Auf den zweiten schon. Warum? Ist ja ein Team meistens. Und in diesem Gründungsteam braucht man schon auch jemand, der dann die Technologie weiter vorantreibt. Möglicherweise kann man die Forschung viel besser oder auch Entwicklung dann viel besser vorantreiben im Startup als am Lehrstuhl. Deswegen ist der Schritt vielleicht naheliegender, als man denkt. Und zum Risiko. Wie groß ist Risiko? Es klappt nicht. Und dann, gerade wenn man jung ist, stehen alle Türen offen.
Risiko. Hier spricht Alex von Frankenberg ein wichtiges Thema an. An vielen Stellen fehlt hierzulande die Bereitschaft, ein Risiko einzugehen. Das bemerken vor allem die Akteure aus der Start-up-Szene. Wagniskapitalgeber Alex von Frankenberg fällt sofort eine Anekdote ein.
Wir haben Unternehmen, die verkaufen Software klein, 80% nach USA und wenig nach Deutschland, und gefragt, warum das so ist. Dann sagt der Vertriebler, der sagt, naja, wenn ich nach USA gehe, dann sagen die Amerikaner, oh, was Neues, ich probiere es mal aus, vielleicht funktioniert es. Und wir sagen ganz oft, oh, was Neues, wer weiß, ob es funktioniert, ich warte mal ab. Und dieser Mindset, ich suche nach der Opportunity, nach der Chance versus ich suche nach dem Problem, das ist der richtige Mindset.
Das kann Christopher Grenzler nur unterstreichen. Er ist in Berlin Gründer und Geschäftsführer von Lengu, einer KI-Plattform, die für Unternehmen maßgeschneiderte und sichere Sprachmodelle entwickelt. Das Startup zählt zum Bereich Deep Tech, also zu einem Bereich, wo Innovationen aufgrund der benötigten Technologie-Hardware in der Regel sehr kostenintensiv und langwierig sind. Deep Tech-Gründungen sind deshalb in Deutschland besonders schwierig. Christopher Grenzler nennt hierfür einen wichtigen Grund.
Das grundlegende Problem von dem Ganzen ist doch, eine Kultur des Scheiterns zu etablieren. Man hat in Deutschland immer noch Angst, wenn etwas schief geht. Und nun mal 90% aller Startups fahren gegen die Wand. Und ich glaube, dieses Stigma muss man ein für alle Mal aus der Welt schaffen.
Christopher Grenzler mahnt, dass trotz vieler aktueller Bemühungen und Gründerinitiativen es immer noch nicht schnell genug vorangehe. Im Bereich der künstlichen Intelligenz falle das besonders auf.
Wir spüren immer noch, sei es im Markt für unser Produkt, sei es in der Politik, eine Herangehensweise von wir warten und schauen mal. Und das ist bei gerade KI sehr gefährlich, weil es eine selbstlernende Technologie ist. Das heißt, der schneller anfängt, damit ist weiter vorne dran, und es wird einfach nur unglaublich viel teurer, später damit anzufangen. Ich glaube, was helfen würde, ist ein generelles Umdenken in der deutschen und europäischen Gesellschaft in Bezug auf Risiko und Innovation. Das fängt an bei den Unternehmen, wie bereit sie sind, mit Startups zusammenzuarbeiten. Das fängt an in der Politik, ob man sich eher auf die Chancen oder auf die Risiken einer neuen Technologie fokussiert und entsprechend mit Regulatorik umgeht. Und das tröpfelt dann auch am Ende in die Kapitalwirtschaft über, die dann einfach wesentlich risikofreudiger werden, auch größere Investments in unsichere Felder zu tätigen, die aber offensichtlich eine große Auswirkung auf alle von uns haben werden.
Welche negativen Erfahrungen machen die, die aus einer Universität oder Hochschule heraus gründen? Das fasste Michael Saliba im Januar 2023 eindrucksvoll auf dem Symposium Politik und Wissenstransfer zusammen. Veranstaltet wurde dieses Symposium von der Universitätsallianz 11+, in Kooperation mit dem Stifterverband und mit einer Förderung von der Heinz-Nixdorf-Stiftung. Michael Saliba sprach dort im Podium für die Junge Akademie, genauer gesagt für deren Arbeitsgruppe Transfer of Innovation in Academia, kurz TROIA. Die Junge Akademie wurde vor 23 Jahren für herausragende junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gegründet. Seitdem loten ihre Mitglieder aus, die übrigens aus allen wissenschaftlichen Disziplinen und den Künsten stammen, was in der wissenschaftlichen und interdisziplinären Arbeit gut funktioniert und was nicht. Michael Saliba, der an der Universität Stuttgart das Institut für Photovoltaik leitet, berichtete auf dem Podium also nicht nur von seinen eigenen Erfahrungen. Er beschrieb, was viele talentierte Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland erleben.
Ich bin ja erst vor kurzem, also inzwischen sind es auch 4 Jahre, nach Deutschland wieder zurückgekehrt und war davor in England und in der Schweiz. Und ich finde, das war auch gewissermaßen ein Kulturschock des Wiedereintritts in das System hier. Natürlich wird hier auch der Spaß sozusagen reguliert und auch die Innovation. So ein Exist-Programm, wir haben auch eins an meinem Lehrstuhl eingeworben, ist natürlich schön und gut. Und trotzdem ist man gefühlt Rechenschaft schuldig. Man soll konkret sagen, wie die Gegenseite nach so und so vielen Jahren Geld verdient. Dann wäre es ja auch aber automatisch natürlich kein Risiko mehr. Und dass man einfach sagt, sie müssen jetzt 10 Projekte fördern und wenn sie Glück haben, kommt eins durch. Das passt einfach nicht in diese Verwaltungslogik der Ministerien hinein. Mhm. Ich glaube, das ist so ein Konzept, das einfach hineingeschummelt wurde. Man hat sich halt so schlecht gefühlt wegen der Amerikaner und weil die halt immer so einen guten Job machen mit Facebook und so weiter. Und dann hat man gesagt, so, jetzt machen wir das von oben rein. Genauso wie die Agentur für Sprunginnovation, die natürlich noch Gewaltiges vor sich hat, aber auch das wieder draufgepropft. Das finde ich eine recht faszinierende Situation eigentlich. Und häufig, wir führen ja auch oft Gespräche mit Wagniskapitalgebern, die empfinden natürlich die Universität als Gift. Also ich als der Prof bin das Problem von Anfang an, das ist ja klar. Man hält die Anteile, man scheucht so die Truppen vor sich her, dann bin ich auf irgendwelchen Podiumsdiskussionen noch und ich bin einfach nicht mit dem Herzblut dabei, das die gerne sehen würden. Und das ist ja auch ganz klar, auch die Universität mit ihren ganzen Problemen, ja, Verwaltungsaufwand und so weiter, das ist einfach kein gutes Investmentobjekt, wenn man so mag. Und das zusammenzubringen, ist, glaube ich, die eigentliche Herausforderung. Auch diese klaren Situationen zu erzeugen, in der so ein Start-up einfach Flügge wird, sich komplett loslöst und dann vielleicht auch antagonistisch ist sozusagen. Es allen zeigt und reich werden kann. Ja, dass man es in der Region dem Bosch zeigt oder sowas. Stattdessen versucht immer das System, diese kreativen Köpfe zu kooptieren. Statt dass man so einen Mark Zuckerberg, der es dann, weiß ich nicht, wem alles gezeigt hat, einfach laufen lässt, auch im Schlechten gewissermaßen zunächst. Stattdessen steckt man diese Leute in die Programmierabteilung von irgendwelchen Firmen hinein. Und die zerreiben sich dann halt über die Jahre in ihrer Kreativität, müssen dann den ganzen Chefetagen erklären, was ihre Ideen sind, dem ganzen Stirnrunzeln die ganze Zeit begegnen, müssen sich gefallen lassen, wieso hängen sie die ganze Zeit an ihrem Handy ab. Ich glaube, es würde unserem System sehr, sehr gut tun, wenn man den Leuten einfach eine viel stärkere Verantwortlichkeit gäbe. Vielleicht auch mal so ein Exist-Geld, das sind ja, weiß ich nicht, 200.000 im Jahr, denen gibt und sagt, wenn sie es in den Sand setzen, kein Problem. Und das geht natürlich auf den anderen Punkt, der ja immer aufkommt in solchen Debatten, nämlich die Kultur des Scheiterns. Ja, wenn man in Deutschland scheitert, das ist eine Narbe, die ist für immer sichtbar, ganz deutlich irgendwo im Gesicht, ja. In Amerika hingegen sagt man, naja super, sie sind gescheitert, das ist ja ein guter Start, um das zweite Unternehmen zu beginnen. Und um jetzt einen neuen Punkt hineinzubringen, der Grund, warum das Scheitern in Deutschland auch so schwierig ist, außer des Prestigeverlustes, ist auch, dass die Abwicklung so kompliziert ist. Es ist bereits kompliziert zu gründen, aber so ein gescheitertes Unternehmen erfolgreich in die Insolvenz zu bringen und nichts mehr damit zu tun zu haben, dauert ja auch viele Jahre. Dann hat man es in seinen Mitzwanzigern gegründet und ist dann im schlimmsten Fall bis in seine Mitdreißiger damit gestraft mit diesem Objekt, statt sich einfach die Hände davon frei zu waschen. Ich glaube, das gelingt in den USA viel stärker und das ist sozusagen der breitere Punkt, der, glaube ich, ein neuer Blickwinkel ist auf die Debatte des hohen Durchsatz. Ja, vielleicht, man muss es erstmal schaffen, 10 Unternehmen in den Sand zu setzen. Vielleicht müssen wir das als deutsche Gesellschaft erzeugen, dass man es jemandem ermöglicht, in 5 Jahren 10 Unternehmen ordentlich in den Sand zu setzen. Vielleicht ist das Rezept, statt sie immer wieder zu behindern mit diesen alten, gescheiterten Projekten, diese Skelette im Keller sozusagen.
Michael Salibas Worte beschreiben gut, wie komplex die Situation rund um das Ausgründen ist und auch wie schwierig. Nicht umsonst engagiert sich der Stifterverband mit vielseitigen Initiativen und Förderprogrammen seit Jahrzehnten in diesem Feld.
Er möchte unternehmerisches Denken und Handeln und neue Strategien für Transfer an den deutschen Hochschulen verankern. Michael Kaschke, der Präsident des Stifterverbandes, wünscht sich an den Hochschulen einen Mentalitätswechsel hin zu einer Start-up-Kultur. Denn Deutschland ist stark bei inkrementellen Innovationen, also bei der Anpassung und Weiterentwicklung von Produkten. Für die großen Herausforderungen und Umbrüche unserer Zeit aber brauche es jetzt eine andere Risikobereitschaft, fordert Michael Kaschke. Und das nicht nur in der Industrie oder im Mittelstand, sondern eben auch an den Universitäten und Hochschulen. Michael Kaschke kritisiert, dass auf dem Campus weitestgehend dort geforscht wird, wo die Fördertöpfe sicher sind. Wie schätzen andere Insider und Expertinnen die aktuelle Situation rund um das Gründen und Transfer ein? Dietmar Haarhoff, Direktor am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb in München, spricht das Thema Wagniskapital an.
Also wir haben in Deutschland inzwischen schöne Fortschritte gemacht, was die Finanzierung von Startups angeht, vor allen Dingen in der Frühphase. In der Wachstumsphase fehlen uns noch die Mittel, also deutsche Mittel, um wirklich große Finanzierungsrunden zu machen. Und das wird natürlich insbesondere wichtig im Bereich von Deep Technology-Gründungen, in denen wir wirklich angesichts unserer Forschungsstärke sehr, sehr erfolgreich sein könnten. Aber leider sind wir noch nicht da.
Deshalb schlägt Christopher Krenzler, Gründer und Geschäftsführer des KI-Startups Lengu in Berlin, folgende Lösungsansätze vor.
Ich glaube, es gibt zwei große Themen, die man relativ schnell antreiben muss. Das eine ist, bessere Förderung für Deep-Technologie-Startups zur Verfügung zu stellen, wo einfach nun mal die Investitions-Patterns anders sind als bei klassischen Geschäftsmodellen. Das ist, glaube ich, relativ leicht erzielbar. Das zweite große Thema ist für mich tatsächlich die Einkaufsmacht des Staates nicht zu unterschätzen. Und vor allem nicht nur, um damit indirekt Unternehmen zu fördern, neuen Schlüsseltechnologien zu fördern, sondern vor allem auch ein Vorbild zu setzen für andere Unternehmen. Für die gesamte Gesellschaft eigentlich, nicht Angst vor neuen Technologien zu haben, sondern die eben zu unserem Vorteil einzusetzen, weil das uns am Ende weiterbringen wird.
Die Rolle des Staates ist nicht zu unterschätzen. Das gilt auch an einer anderen Stelle, wie der Innovationsforscher Dietmar Haarhoff beschreibt.
Die Politik hat, glaube ich, gut reagiert. Die Start-up-Strategie der Bundesregierung geht in die richtige Richtung, definiert die richtigen 10 Handlungsfelder. Und es ist natürlich auch außergewöhnlich, zum ersten Mal auf Bundesebene eine Strategie für Startups zu haben. Das ist ein echtes Novum und das ist gut so. Aber man kann natürlich auch das eine oder andere noch verbessern in dieser Strategie. Das Verbesserungspotenzial der Startup-Strategie liegt vor allen Dingen im steuerlichen Bereich und im Finanzierungsbereich. Die Bereitstellung von Mitarbeiterbeteiligung. Es ist absoluter Usus im internationalen Raum, dass die Mitarbeiter, die ja auch ins Risiko eintreten, wenn sie in einem Startup arbeiten, eine Beteiligung erhalten und damit dann auch an einem Erfolg des Startups partizipieren können. Und das wird in Deutschland durch unsere steuerlichen und andere Regularien leider immer noch schwer gemacht. Ich glaube, wir müssen beiseite legen eine übermäßige Fürsorgehaltung bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Startups. Der Staat muss nicht unbedingt aufpassen, dass es denen gut geht. Die wissen sehr gut, was sie tun. Darüber muss man sich im Klaren sein, dass unsere 40-Stunden-Romantik in Startups vielleicht nicht gilt. Wollen wir, weil wir das nicht mögen, Startups in Deutschland abstellen?
Auch Alex von Frankenberg, Geschäftsführer des Hightech-Gründerfonds in Bonn, sieht noch Schwachstellen.
Wo wir sicher noch eine Herausforderung haben, ist in der im schnellen Wachstum, in der schnellen Skalierung und der Finanzierung von großem Wachstum. heißt Finanzierungsrunden über 2, vielleicht sogar 3-stellige Millionenbeträge. Da gibt es das Geld hier nicht unbedingt in Deutschland, es kommt dann tatsächlich aus USA. Was wir eher sehen, und das ist ein bisschen eine Herausforderung, ist, dass die erfolgreichen Unternehmen sehr oft nach USA verkauft werden. Die bleiben dann zwar da in Deutschland meistens, aber am Ende ist dann da der Schritt. Und da wäre mein Appell eher an die deutsche Industrie, da nochmal genauer hinzugucken, weil da gibt es ganz, ganz viele tolle Unternehmen, Startups, die sehr erfolgreich sind, die gereift sind und mit denen man sich verbinden kann und die dann einen positiven Impact aufs Kerngeschäft haben.
Schauen wir uns noch einen Punkt genauer an. Hochschulen wirken in Start-up-Ökosystemen für Gründerinnen und Gründer wie eine Quelle der Inspiration. Beispiele hierfür sind die Universität Stanford etwa für das Silicon Valley oder aber die TU München für den Raum München. Deutschland allerdings schöpft dieses Potenzial längst noch nicht aus. Das haben wir eben gehört. Auch Studien von McKinsey ergaben, in Deutschland könnten mehr als 1300 zusätzliche Start-ups pro Jahr gegründet werden, wenn das unternehmerische Potenzial der Hochschulen stärker genutzt würde. Der zentrale Hebel dafür, dass das besser gelingt, sind aus Sicht des Stifterverbandes die Professorinnen und Professoren. Sie sollten mehr Verantwortung im Bereich Transfer und Unternehmertum übernehmen, was der Stifterverband voranbringen möchte. Er unterstützt deshalb zum Beispiel die neue Initiative Unipreneurs. Was es damit auf sich hat, dazu kommen wir gleich. Hören wir noch kurz, was Gestalterinnen und Vorreiter an der Schnittstelle zwischen Forschungslaboren und der Start-up-Szene schon ausprobieren, damit mehr Gründungen entstehen. Alex von Frankenberg vom Hightech-Gründerfonds spricht gezielt und systematisch forschungsstarke Professorinnen und Professoren an.
Was wir gemacht haben, wir haben 2017 die Fraunhofer Gesellschaft als Investor gewonnen im Fonds 3 und jetzt auch im Fonds 4. Und dadurch haben wir sehr, sehr guten Zugang zu auch eben den Instituten, ich glaube 68. Dazu gehen wir noch sehr intensiv und bewusst an gründungsaffine Lehrstühle ran und stellen uns vor und versuchen auch ganz früh Gründungsteams zu motivieren, diesen Schritt tatsächlich zu gehen. Kann man da mehr machen? Absolut. Es gibt super, super gute führende Ecken, Professoren, Professorinnen, Lehrstühle, Universitäten, wo viel rauskommt. Und da gibt es andere, da könnte genauso viel rauskommen.
Auch an der TU Dresden wird viel getan, damit Gründergeist auf dem Campus entsteht, wie Innovationsforscher Andreas Pinkwart erläutert.
Was wir uns an der Technischen Universität in Dresden im Rahmen der Exzellenzinitiative vorgenommen haben, ist es, all die Initiativen, die es an Hochschulen gibt, zum Technologietransfer, zum Entrepreneurship, zur Innovation zu bündeln in einem Exzellenzcenter, das sich diesen Themen annimmt, damit wir kurze Wege haben, dass wir einen One-Stop-Shop haben, dass wir von dort aus aber auch möglichst in die Breite auch hinein die Mitglieder der Hochschule erreichen können, die Studierenden genauso wie die Professorinnen und Professoren, und dass wir Enabler sind, dass wir Ermöglicher sind für deren Projekte. Das ist die eine Seite, und das andere ist nochmal eine Spezialität. Das sind sogenannte InnoCells, die wir sozusagen als kleine Ableger des großen Centers entwickeln, kleine Teams, die wir dann ganz gezielt in Exzellenzcluster hineingeben, um sofort den Sachverstand mit den Forscherinnen und Forschern vor Ort im Center auch zusammenzuführen, ihnen die Möglichkeit zu geben, aber sich auch rückzukoppeln, sodass wir immer die besten Leute mit dem besten Know-how für den besten Transfer auch organisieren können. Das ist jedenfalls unser Ziel.
Damit es vorangeht, sollten Hochschulen und Start-ups enger miteinander vernetzt werden. Dann bekämen Ausgründungen auch mehr Wagniskapital, glaubt Rubina Zernbreuer. Sie leitet das Transfer-Center an der Universität Stuttgart.
Was den Wagniskapitalmarkt angeht, klar, da gibt es noch Berührungsängste, sage ich jetzt mal, zwischen der Wissenschaft und der Praxis. Und diejenigen, die mit Ausgründungen befasst sind, die haben da teilweise schon, glaube ich, einen ganz guten Draht. Aber es muss sozusagen noch in der Breite mehr passieren. Und das bedeutet, dass auch die Uni als Player aktiv werden muss, auch an der Spitze, um da noch mehr Kontakte herzustellen. Das versuchen wir jetzt in Stuttgart auch mit unserem Transfercenter, diese Netzwerke auch zu stärken, auch ein bisschen femininer, ein bisschen diverser zu machen. Das ist ja auch manchmal ein Problem, dass diese Investorenszene sehr, also ich sage jetzt mal, weiß und männlich ist. Ja. Und das kann manchmal auch abschrecken. Das heißt, auch da muss ein bisschen was passieren.
Auch Gesa Mitschaika, Mitgründerin des AUXO Female Catalyst Fund in Berlin, sieht an dieser Stelle dringend Handlungsbedarf.
Wir haben 20% weibliche Gründerinnen. Die bekommen aber, und zwar wenn man nicht nur die rein weiblichen Teams, sondern auch die gemischten Teams anguckt, die bekommen nur 10% des gesamten Wagniskapitals. Das heißt, da ist ganz offensichtlich, dass da eine Lücke da ist. Es gibt viele Studien, die zeigen, dass Gründerteams, die divers sind, tatsächlich höhere Return on Investment bringen. Insofern würde ich sagen, ja, es ist ein Vorteil. Wahrscheinlich liegt es damit zusammen, dass die Gründer unterschiedliche Denkrichtungen haben und deswegen ein besseres Produkt rauskommt, weil jeder einen unterschiedlichen Beitrag in das Unternehmen reinbringt.
Eine Hürde bei wissenschaftsbasierten Ausgründungen ist der Transfer des geistigen Eigentums, in Englisch Intellectual Property genannt, kurz IP. Dieser Transfer läuft vielerorts noch nicht rund. Innovationsforscher Dietmar Hahoff hat den IP-Transfer deutscher Hochschulen untersucht.
Ich kümmere mich in der Forschung beispielsweise um die Frage, was ist eine faire Vergütung der Hochschule oder der außeruniversitären Forschungseinrichtung für Patente, die vom Start-up gerne einlizenziert werden wollen? Hier haben wir, glaube ich, in Deutschland noch einen gewissen Standardisierungsbedarf. Wir sind uns noch nicht ganz einig, was das sein soll. Es gibt Fälle, in denen Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen horrende Bedingungen verlangt haben. Und das steht natürlich dann der Gründung im Weg. Denn Investoren wollen sich dann unter Umständen auf eine Finanzierung nicht einlassen. Also man muss hier zwischen den berechtigten Interessen und dem, was gut für die Gründung ist, einen guten Weg finden.
Damit der Transfer von Intellectual Property aus einem Forschungslabor heraus in ein Start-up hinein leichter wird, startete die Bundesagentur für Sprunginnovationen die Initiative IP-Transfer 3.0. Auch der Stifterverband begleitet dieses Pilotprojekt. Es ist ein Reallabor, in dem 17 Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Forschungsverbünde neue Modelle für einen effizienten IP-Transfer entwickeln und ausprobieren. Diese Modelle sollen anschließend allen offenstehen. Mit dabei ist die TU Dortmund. Tessa Flatten arbeitet dort als Prorektorin für Internationales. Sie hat schon einen guten Vorschlag.
Ich glaube, an unseren Universitäten liegen ganz viele tolle Patente oder Innovationsideen. Und manchmal möchten unsere Wissenschaftler lieber in der Wissenschaft bleiben und die nicht wirklich ausgründen. Und da fände ich es beispielsweise schön, wenn die Hochschulen mehr Freiraum und mehr Durchgriff hätten, vielleicht so Seriengründerinnen reinzuholen in die Hochschullandschaft, die dann zu matchen mit unseren Wissenschaftlern und das dann strukturiert zu machen, sodass mehr von den Patenten, die aktuell einfach noch rumliegen, vielleicht wirklich auf einen Technologie-Marktfit überprüft werden kann und dann von jemandem, der besser so eine Vision verkaufen kann, vielleicht als unsere Wissenschaftlerinnen, an den Markt gebracht wird.
Hochschulen sind aus Sicht des Stifterverbandes wichtige Wegbereiter. Diese Rolle möchte er stärken und aufwerten. Vor allem mit Blick auf die großen technologischen und gesellschaftlichen Transformationen unserer Zeit. Denn was junge Menschen an Hochschulen lernen, worüber sie nachdenken und welche Ideen sie umsetzen, wird unsere Welt für Jahrzehnte prägen. Warum also den Studierenden nicht die bestmöglichen Voraussetzungen geben, dass sie selbst gründen wollen, um mit ihren Ideen die Welt positiv zu verändern? Gründergeist wecken und ausbilden. Die Code University in Berlin ist ein Ort, wo dies schon erstaunlich gut gelingt. Diese kleine, private, staatlich anerkannte Universität bildet Entwickler, Designer und digitale Unternehmer aus. Die Code atmet sozusagen Gründung und Transfer, auch weil sie selbst ein Startup ist, das neue Lernkonzepte entwickelt. Hierfür bekam die Code University Investitionen von sehr erfolgreichen Internet- und Startup-Unternehmerinnen und Unternehmern. Studierende lernen dort nicht klassisch in Vorlesungen im Hörsaal, sondern indem sie Projekte in interdisziplinären Teams bearbeiten. Der Schritt zur eigenen Gründung ist da nicht mehr weit, wie Manuel Dolderer beschreibt, Mitgründer der Code University.
Ungefähr jeder zehnte Code-Student, jede Studentin an der Code gründet schon im Studium. Und das ist im Curriculum natürlich nicht vorgesehen. Also da haben wir auch ganz viel gelernt und versucht dann rauszufinden, wie können wir die Gründerinnen und Gründer darin unterstützen, dass sie trotzdem weiter studieren. Dass das nicht ein Entweder-Oder ist, wo ich sage, ja, jetzt muss ich mein Studium pausieren, weil ich gründen möchte. Und sagen, nein, du lernst doch weiter ganz viele spannende Dinge. Und wir zeigen dir mal, welche Module aus den Studiengängen, die wir haben, eigentlich zu den Erfahrungen passen, die du gerade im Gründungsprozess machst. Und das Schöne bei uns ist ja, man muss bei uns kein Seminar besuchen oder an keiner Vorlesung teilnehmen. Man kann im Grunde zu jedem Modul zur Prüfung erscheinen und einfach sagen, ich glaube, dass ich diese Kompetenz besitze und ich möchte das jetzt mal beweisen im mündlichen Gespräch, in der mündlichen Prüfung. Und diese Lernerfahrungen kann man eben nicht nur bei uns in Workshops und Seminaren und Vorlesungen machen, die kann man auch im Praktikum machen oder eben im Gründungsprozess.
Das Beispiel der Code University zeigt, dass Hochschulen den Gründergeist sehr gut wecken und fördern können. Der Stifterverband möchte deshalb die Professorinnen und Professoren fördern, die bereits Unternehmertum und die sogenannten Entrepreneurial Skills lehren. Die vom Stifterverband unterstützte Initiative Unipreneurs hat nun erstmals 20 Professorinnen und Professoren ausgezeichnet, die hier bundesweit herausstechen. Die sogenannten Unipreneurs. Es sind angesehene Persönlichkeiten, die bedeutende Beiträge zum Transfer von Innovationen in die Wirtschaft geleistet haben. Sie repräsentieren höchste Forschungsleistungen in Ingenieurwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Naturwissenschaften, in der Informatik und in der Medizin. Gemeinsam haben die 20 ausgezeichneten Unipreneurs über 1200 Startups gegründet. Marthe Sybille Kessler ist Mitglied der erweiterten Geschäftsführung des Stifterverbandes. Sie leitet das Handlungsfeld Kollaborative Forschung und Innovation und die Fokusthemen Impact of Science stärken und Science Entrepreneurship entwickeln. Die Unipreneurs seien sehr wichtige Vorbilder, sagt Marthe Sybille Kessler. In Deutschland sollte es deshalb bald mehr von ihnen geben.
Wir brauchen Gründungssensibilisierung und Gründungsqualifizierung, um auch jungen Menschen Lust zu machen, zu gründen, um wirklich einen Beitrag zu leisten, dass mehr Forschung auch in die Anwendung kommt. Dafür brauchen wir Menschen, die unterstützen in der Lehre. Also wir sprechen hier beim Stifterverband von Entrepreneurial Skills. Aber es ist wichtig, dass das nicht nur für die BWL-Fächer gilt, sondern eigentlich brauchen wir, wenn wir sagen, wir nehmen Gründungsförderung ernst, dann müssen wir auch in allen Fächern für Gründungen sensibilisieren.
Auch Innovationsforscher Dietmar Hahoff hält dies für sehr wichtig.
Wer früh in einem Grundkurs Entrepreneurship gewesen ist, hat natürlich auch ein größeres Bewusstsein dafür, dass Forschungsergebnisse unter Umständen ganz neue Wertschöpfung ermöglichen können, ein Startup, oder dass sie in eine Lizenzierung eingebracht werden können, wie auch immer. Und die Studierenden früh darauf aufmerksam zu machen, das ist einer der Beiträge der Unipreneurs.
Vorbilder können sehr viel bewegen. Das glaubt auch Wagniskapitalgeber Alex von Frankenberg.
Ich glaube, bei ganz vielen Themen ist das Vorbild das, was man braucht, um so den letzten Schritt zu tun. Und auch die Ermutigung von zum Beispiel Professorinnen und Professoren am Lehrstuhl, die sagen, hey, du hast was Gutes, trau dich. Ich unterstütze dich, wie auch immer, mit Referenzen, vielleicht Laborausstattung, einfach nur als Sparringspartner. Ich glaube, da gibt es viel Potenzial, was wir noch heben können. Und deswegen ist dieses Thema Unipreneurs, Vorbilder, positive Ermutigung genau der richtige Weg.
Aus Sicht von Innovationsforscher Andreas Pinkwart sollte nun jede Hochschule nach potenziellen Unipreneurs Ausschau halten und diese Personen auch speziell fördern.
Ich glaube, dass an vielen Hochschulen wir mittlerweile, Gott sei Dank, das zeigen ja auch unsere Unipreneurs, dass wir solche Leuchttürme haben. Aber wir haben eben auch Fakultäten oder Bereiche, wo diese Persönlichkeiten so jedenfalls noch fehlen. Insofern wäre es gut, wenn wir Rahmenbedingungen hätten, dass solche Persönlichkeiten noch stärker auch an den Hochschulen sich entfalten könnten, vielleicht auch gezielt ausgesucht werden und dann auch noch mehr Gründungen, gute Gründungen aus Hochschulen möglich machen könnten.
Tessa Flatten bekam den Preis Unipreneurs verliehen. Sie ist seit 2015 Professorin für Technologiemanagement an der TU Dortmund und leitet dort seit 2021 das Institut für Technologie, Innovation und Entrepreneurship. Tessa Flatten sammelte unternehmerische Erfahrungen im Familienunternehmen. Später gründete sie selbst. Heute gibt die Professorin ihr Wissen und Know-how aus Wirtschaft und Unternehmertum an Studierende weiter. Sie hilft ihnen zum Beispiel beim Gründungsprozess, als Beraterin, Mentorin oder Business Angel. Von einem Unipreneur hat Tessa Flatten folgende Vorstellung.
Was für mich ein guter Unipreneur macht, ist, Leute zu empowern, also Leuten zu ermöglichen, selber zu gründen, sie bei ihren Gründungsvorhaben zu unterstützen, sie vielleicht darauf aufmerksam zu machen, dass es ganz normal ist, einen Fehler zu machen, dass eine Gründung am Anfang nicht funktioniert, dass man es einfach nochmal anders probieren muss, sie dabei unterstützt, Netzwerke zu finden, auch Finanzierungsmöglichkeiten zu finden. Das macht für mich einen guten Unipreneur aus.
Tessa Flatten ist Gründungsmitglied der D-Labs der TU Dortmund. Diese digitale Initiative gründeten Professorinnen und Professoren gemeinsam, um an der TU Dortmund die nächste Generation digitaler Innovatorinnen und Innovatoren auszubilden. Es ist eine Initiative von vielen, wie Tessa Flatten berichtet.
Ja, ich glaube, man kann als Hochschule ganz viel machen. Ich glaube, wir können auch schon sehr früh anfangen, gerade im Bachelor die Studierenden an das Thema Entrepreneurship ranzuführen, in Lehrveranstaltungen, ihnen das nicht nur theoretisch näher zu bringen, sondern wirklich auch praxisnah mit ihnen Projekte zu entwickeln, sodass sie direkt so ein bisschen ja, Blut lecken und einfach Spaß daran haben, selber zu gründen und sehen, was sie da alles machen können und dass sie das auch machen können, dass sie das auch selber gestalten können. Danach, wenn wir eher so Master-, Promotionsstudierende oder Postdocs denken, da haben wir mittlerweile in Dortmund einfach den Beirat unseres Gründerzentrums mit ganz vielen tollen Professorinnen besetzt aus jeder Fakultät. Also so, dass jeder sieht, es gibt ein Vorbild auch schon in meiner Fakultät, der vielleicht selber oder die vielleicht selber gegründet hat und so auch einen entsprechenden Ansprechpartner hat. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass es nicht so diese eine Person, der eine Professor ist, sondern ein Netzwerk aus ganz vielen Professorinnen, die dann auch als Vorbild einfach dienen können.
Der Wandel hin zur unternehmerischen Hochschule, die Entrepreneurial Skills ausbildet, ist komplex. Wer diesen Wandel mitgestaltet, braucht dafür Zeit und Kraft, was weitaus stärker als bislang anerkannt werden sollte. Das jedenfalls findet der Stifterverband. Das Thema unternehmerische Hochschule sollte unbedingt breiter in den Führungsgremien von Hochschulen verankert werden, sagt Marthe-Sibylle Kessler vom Stifterverband. Die Unipreneurs müssten mehr Rückhalt bekommen. Sie schlägt vor, wie das gehen könnte.
Wenn wir gerade beim Professoren und Professorinnen anschauen, dann kann man hier sehr viel tun. Also man könnte sie beispielsweise entlasten in ihren administrativen Aufgaben, sodass sie mehr Zeit haben, auch für den Transfer oder für die Gründungsunterstützung. Oder man könnte schauen, also dass sie einmal mit administrativen Aufgaben entlastet werden oder dass das Lehrdeputat bei ihnen reduziert wird, also so, dass sie zeitliche Freiräume bekommen. Dann kann man natürlich auch Anreize schaffen, die eher monetärer Art sind, wobei wir immer merken, dass die Personen, die schon herausragen, sich engagieren und Vorbilder sind, gar nicht unbedingt motiviert sind durch mehr Geld. Aber es macht natürlich schon einen Unterschied, wenn man beispielsweise eine Auszeichnung wie die Unipreneurs-Auszeichnung bekommt oder dass man einfach nochmal auch gesehen wird in der Hochschule und gesagt wird, hier haben wir jemanden, der sich herausragend engagiert. Und dann braucht man natürlich aber auch neben diesen individuellen Anreizen für Einzelpersonen auch Strukturen an der Hochschule. Also Strategien müssen weiter vorangetrieben werden. Wir brauchen aber auch Prozesse. Gründungsförderung muss strategisch verankert werden in der Hochschule. Und wir brauchen im Grunde auch ja eine andere Haltung, ein anderes Mindset an den Hochschulen, um zu sagen, Lehre ist zentral, Forschung ist zentral, aber wir haben auch Transfer als dritte Leistungsdimension. Und Transfer und die Third Mission werden einfach immer relevanter, wenn wir sagen, wir wollen gesellschaftliche Herausforderungen lösen. Und genau da müssen wir ansetzen.
Auch der Bildungsbereich kann nicht so bleiben, wie er ist. Wer Zukunftskompetenzen ausbilden möchte, wie etwa die Entrepreneurial Skills, sollte das Lernen neu denken. Egal, ob in der Schule, in der Ausbildung, in der Weiterbildung oder eben im Studium. Manuel Dolderer, der Mitgründer der Code University, hat darüber bereits intensiv nachgedacht. Er hält eine neue Form des projektbasierten, anwendungsorientierten Lernens für sehr wichtig.
Viele Bildungseinrichtungen präsentieren sich eben in einer Art und Weise, wir wissen, wie es geht, ihr kommt zu uns und dann bringen wir euch das alles bei und helfen euch durch. Was aber dann leider passiert, und da sind wir vielleicht so ein bisschen auch bei der Frage, worum geht es eigentlich grundsätzlich beim Lernen? Was passiert ist, dass man weiterhin in einem Modus bleibt, wo man sich ständig an den Erwartungen anderer misst und versucht, vorgegebene Erwartungen zu erfüllen, anstatt sich mal zu fragen, was will ich eigentlich? Warum bin ich eigentlich hier? Und das ist schwer, weil man natürlich als Schule, als Hochschule ein Curriculum haben muss. Du musst ein Konzept haben, du musst Inhalte haben, du musst Prüfungen haben. Alles muss alles da sein, damit du überhaupt eine Existenzberechtigung hast. Und dann muss es dir aber meines Erachtens gelingen, den Lernenden zu signalisieren, ja, das ist alles schön und gut, aber eigentlich bist du hier, um dich selber zu erfinden, um selber rauszufinden, was du machen möchtest. Und wir versuchen dir dabei zu helfen, aber wir wollen dir die Entscheidung nicht abnehmen. Wir wollen dir den Weg nicht vorgeben. Und wir wollen, dass du aufhörst, die Erwartungen anderer erfüllen zu wollen und zu dem Punkt kommst, wo du selber Erwartungen an dich formulierst und anfängst, die zu erfüllen. Und ich habe das Gefühl, mit ganz vielen Lernansätzen, die wir heute etabliert haben, produzieren wir das genaue Gegenteil. Und das erzeugt eben Angst und eine Zurückgezogenheit und ein Gefühl von Ausgeliefertsein. Und diese Selbstwirksamkeitstheorie, die hat auch unser Lernkonzept hier sehr stark beeinflusst. Und das ist was, was ich ja so gut ich kann auch in die Welt tragen möchte. Weil ich glaube, dass es diese Spielräume, diese Gestaltungsräume heute schon ganz viel gibt. Die gibt es in Schulen, die gibt es in Hochschulen, die gibt es in Ausbildungskonzepten. Aber man muss die auf diese Frage hin erstmal beleuchten. Wie können wir diese Räume schaffen, in denen Schülerinnen und Schüler, Studierende, Auszubildende diese Formen von Selbstwirksamkeit erfahren und daraus ein Selbstbewusstsein entwickeln, das ihnen dann hilft, auch ja, mutig in die Zukunft zu schauen und zu sagen, hey, Technologie ist keine Bedrohung, Technologie ist ein Werkzeug und zwar ein ziemlich mächtiges, das ich nutzen kann, um Dinge zu schaffen, Probleme zu lösen, Produkte zu bauen, mein eigenes Leben zu gestalten.
Und damit sind wir am Ende angekommen. Ich danke euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr bis zum Ende mit dabei geblieben seid. Bis zum nächsten Mal.